Ich bin Florian, ich bin Host vom Echte Papas Podcast, weil ich Papa bin. Genau, das wollte ich sagen. Und am anderen Ende sitzt?
Am anderen Ende sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Ah ja.
Wir haben richtig Fahrt aufgenommen.
Ja, aber war gut. Ich glaube, Martin, unser Cutter wird das sicherlich gut übereinander legen, damit das auch gut harmoniert. Marco, schön dich zu sehen. So, jetzt sind wir natürlich eigentlich im August, aber man muss dazu sagen, wir nehmen diese Folge jetzt schon ein bisschen früher auf. Deswegen, du stehst kurz vor deinem Urlaub. Insofern unsere letzte Aufnahme vor deinem Urlaub. Und die letzte Frage deswegen, bevor du dich von mir erholen darfst, ist, hast du jemals den Echte Mamas Podcast mal gehört? Du kennst, ne? Wir sind die echten Papas und es gibt noch die echten Mamas. Da bin ich gespannt, was deine Familie dazu sagt.
Genau, da muss ich erstmal ausholen, weil ich brauche natürlich keinen Urlaub von dir, Flo. Ganz im Gegenteil, ich würde dich gerne mitnehmen in meinen Urlaub, aber geht ja nicht, ne? Platz im Koffer ist begrenzt. Genau, wenn ich die Wahl habe, zwischen nehme ich den Flo mit oder die Badehose. Vielleicht entscheide ich mich dann doch für die Badehose. Aber deine Frage zielte ja auf den Echten Mamas Podcast ab. Und den höre ich tatsächlich regelmäßig. Regelmäßig, unregelmäßig. Ich sehe dann immer, welches Thema gerade gespielt wird. Und dann höre ich da auch schon mal gerne rein.
Schön.
Aber ich habe gehört, es tut sich was bei den Echten Mamas im Podcast.
Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Und zwar die Christina. Christina Doliva fängt an demnächst und wird Host des Echte Mamas Podcasts. Jedenfalls wird sie anfangen und sie wird ab August, also quasi jetzt, den Echte Mamas Podcast mit Familien- und Mama-Themen präsentieren.
Sie ist im Grunde schon auf Sendung, oder Flo? Sie ist schon auf
Sendung.
Sie ist schon auf Sendung. Startet sie durch und sie ist sozusagen die neue Stimme von Deutschlands Müttern, oder?
Ja. Das hat Gewicht gerade, was du gesagt hast. Finde ich aber gut. Ich glaube, da wird sie sich sehr freuen. Und das Schöne ist, wir haben ja lange nicht mehr unser Frageformat gehabt, ne? Papas Fragen, Mamas Antworten. Wirklich so diese Folge mit in your face antworten und da haben wir doch gesagt, hey, können wir doch wunderbar miteinander verbinden, oder?
Ja, genau. Also, und das tun wir heute, oder? Wir sprechen mit Christina, sprechen über ihren Podcast, über sie und haben nebenbei auch noch so ein paar Fragen im Koffer, ne? Da sind wir wieder beim Thema Reise und Urlaub, ein paar Fragen von Hörern, die wir heute einfach mal der Christina unterbreiten werden.
Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Das war jetzt das längste Intro, was wir jemals hatten. Aber jetzt schnell zu Christina.
Bevor wir mit der Episode beginnen, möchte ich euch noch unseren heutigen Sponsor vorstellen. Pampers. Es ist mega, dass die Pampers-Windeln mittlerweile so dünn sind, dass ich locker einen Wochenvorrat mit in den Urlaub nehmen kann. Denn nichts stresst mich mehr als das Tetris-Game beim Kofferpacken. Der Platz ist immer knapp und das Gepäck unserer Kleinsten eine Herausforderung. Ihr kennt das. Umso besser, dass nicht alles so viel Raum braucht. In den letzten 30 Jahren wurde das Gewicht der Pampers Baby Dry Windeln um bis zu 50% reduziert. Bei immer verbesserter Saugfähigkeit natürlich. Grund dafür ist die tolle Arbeit der rund 350 Expertinnen, die hier in Deutschland, um genau zu sein, im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Schwalbach am Taunus, ständig daran arbeiten, die Pampers Windeln weiterzuentwickeln. Damit wir Eltern auf gute Qualität nicht verzichten müssen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo Christina, schön, dass du da bist bei den echten Papas.
Ja Mensch, hallo Christina, schön dich kennenzulernen.
Hi.
wir können, was die Hörer ja nicht sehen können, ist, dass wir uns sehen können, während sie uns hören. Und du bist jetzt ja in Zukunft, präsentierst du den Echte Mamas Podcast. Wie sagt man, ist das ein Schwester-Podcast von unserem Podcast?
Auf jeden Fall, würde ich mal so sagen.
Keine Ahnung, ja.
Hätte ich jetzt auch
aber
gesagt.
Jedenfalls, du präsentierst in Zukunft die Mama als auch die Familienthemen. Und magst du unseren Hörern mal etwas über dich erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her?
Sehr, sehr gerne. Also danke erstmal, dass ihr mich eingeladen habt und mich in eurer Folge heute ein bisschen vorstellt. Da freue ich mich sehr. Ich bin die Christina, wie du ja schon gesagt hast. Mein Nachname ist Doliva. Ich wohne in der Nähe von Ingolstadt und bin 32 Jahre alt, habe eine einjährige Tochter und darf jetzt den Echte Mamas Podcast übernehmen. Und da freue ich mich wirklich riesig drüber, weil das ehrlicherweise schon immer so ein bisschen mein Wunsch war, so ein eigenes Format, das man dann auch inhaltlich mitgestalten kann, zu machen und Leute zu unterhalten. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir da in Zukunft alles auf die Beine stellen können. Und natürlich auch, wie wir mit den echten Papas da in Zukunft zusammenarbeiten. Das wird bestimmt super.
Ja, wir ziehen ja immer an einen Strang, die Mamas und die Papas, oder Flo? Also
immer.
Da geht einiges, vor allem muss gehen. Also alles andere geht halt gar nicht. Ja. Dein Podcast ist, glaube ich, seit dem 1. August auf Sendung. Der kommt wöchentlich. Was erwartet uns denn da eigentlich so? Magst du das mal ganz kurz umreißen? So, wie lang geht der? Um welche Themen geht es? Gibt es Gäste, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann?
Sehr gerne. Also bei den echten Mamas dreht sich ja alles um die Mama-Community. Und das soll eigentlich auch der Kern unseres Podcasts in Zukunft werden, dass Mamas die Möglichkeit haben, aus der Community heraus Fragen zu stellen, die dann Experten beantworten. Also ich fungiere dann eigentlich nur als Mittelsmann und stelle die Fragen, um dann hoffentlich auch hilfreiche Antworten zu finden. Und das ist ein Teil unseres Podcasts in Zukunft. Ein weiterer Teil wird sein, dass wir auch richtige Experteninterviews machen zu bestimmten Themen, die wir dann auch aus den meistgenannten Fragen aus der Community eigentlich herausfiltern, weil es gibt ja dann doch so Sachen, abstillen, trocken werden und so weiter, die dann viele Mamas immer gleichzeitig interessieren. Und da werden wir dann definitiv auch noch mehr ins Detail gehen mit den Experten. Und der dritte Part, auf den freue ich persönlich mich besonders als kleines Instagram-Gewächs. Wir werden nämlich Influencern und Personen des öffentlichen Lebens die Möglichkeit geben, wirklich aus ihrem realen Mama-Alltag zu erzählen. Weil auf Instagram und YouTube, da sieht man immer ja die ganzen schönen Seiten und man möchte ja eigentlich auch nur so das Schöne präsentieren und es sieht immer alles so herausgeputzt und perfekt aus. Aber dass dahinter einfach auch echte Mamas stehen, die genauso mal ihren Nervenzusammenbruch haben und nicht so zurechtkommen, wie man das sich vielleicht wünschen würde, das sieht man halt oft nicht. Und in unserem Podcast werden wir da in Zukunft mal in Anführungszeichen die Hosen runterlassen und einfach drüber reden, wie es wirklich ist.
Okay, da ist man ja fast schade, dass es kein bildgebendes Medium ist, der Podcast, sondern dass man ihn nur hören kann. Gut, egal. Ja, das hört sich total spannend an. Und diese drei Säulen, erwarten die mich mit jeder Folge oder wechselt ihr sozusagen ab?
Wir werden abwechseln. Ja, also es wäre natürlich schwierig, in einer Folge alles abzuhandeln. Vor allem, weil wir unserem Gesprächspartner dann ja auch mehr Raum geben wollen, um wirklich halt auch mal in die Tiefe zu gehen. Und deswegen gibt es im Monat eigentlich zwei Community-Folgen, eine Expertenfolge und eine Folge mit einer Person des öffentlichen Lebens.
Okay, total spannend, wobei du ja im Grunde auch eine Person des öffentlichen Lebens bist, ne? Also dein Instagram-Account ist ja jetzt auch nicht gerade klein. Das heißt, du plauderst auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Können wir auf so ein paar Insights freuen?
Das ist süß, dass du das sagst. Das ist immer ganz witzig. Ich sehe mich selber gar nicht so und mir fällt es immer total schwer, mich da damit zu identifizieren, wenn dann jemand sagt, ja, Influencer und so weiter. So groß ist mein Account ja jetzt auch nicht. Ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe.
Deutlich größer als Marc und meiner zusammen.
Nein, es macht einfach Spaß, da das Leben zu teilen und scheinbar interessiert es auch einige Leute. Aber im Grunde genommen, ja, also ich nehme das alles immer mit so einem Augenzwinkern. Ich finde es super schön, dass ich das machen darf und ja, dass es auch so viele Leute interessiert, aber ich nehme das alles nicht ganz so ernst. Aber finde es super, super toll, wenn Leute das beruflich machen und da auch wirklich ja ihren Lebensunterhalt damit bestreiten.
Habt ihr schon irgendwelche Promis oder Influencer? Darfst du schon was verraten?
Oh ja, Spoiler doch bitte mal. Kannst du Spoiler?
So Annalena Baerbock oder...
Na, nicht ganz. Nee, also wir starten tatsächlich auch erstmal in der Instagram-Schiene. So richtig Namen darf ich jetzt noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall Einblick geben in den reellen Mama-Alltag einer Influencerin, die sich sehr stark für Tierschutz engagiert tatsächlich. Und was auch für mich persönlich total spannend ist, wir werden mit einer ehemaligen TV-Moderatorin sprechen, aber mehr dazu erfahrt ihr im Echte Mamas Podcast.
Na gut, das kannst du auch gerne. Das kannst du ja generell sagen. Wen es interessiert, darf gerne zu euch rübergehen, wechseln. Ja. Das ist okay. Wir verstehen das schon. Manchmal
man darf zweigleisig fahren. Ja, also man hat ja auch
zweigleisig fahren.
Man hat ja auch zwei Ohren. Insoweit ist es total in Ordnung, wenn man die echten Mamas und die echten Papas hört. Und die Folge hat ja unter anderem auch hier die Funktion, so ein bisschen neugierig zu machen auf das neue echte Mamas-Format. Aber nicht nur. Wir haben auch noch einen zweiten Schwerpunkt, Flo, oder?
Ja, natürlich. Jetzt hast du gespoilert. Nein, natürlich. Du hast vorhin das Stichwort Community-Fragen genannt. Ne, sowas haben wir natürlich. Also jetzt in letzter Zeit weniger gehabt, aber ich finde, das können wir eigentlich mal wieder aufleben lassen. Und deswegen haben wir auch im Grunde genommen so Hörerfragen oder nicht Hörerfragen nicht, sondern eher so Community-Fragen. Und da haben wir mal ein paar ausgegraben und haben gedacht so, hey, Christina, so als Auftakt, sag doch mal. So,
quatschen wir, ne? Da mal drüber, ne?
Lass doch mal drüber quatschen.
Und letztendlich hat das ja auch schon Tradition, diese Art von Podcast, weil wir haben so eine lose Rubrik, die heißt immer Papas Fragen, Mamas Antworten. Und du findest dich sozusagen heute in dieser Rubrik wieder. Du bist der Stargast von Papas Fragen, Yay. Mamas Antworten.
Und schießt mal los.
Du das als erstes schießen, Flo.
Meine Frage oder die Frage unserer Community wäre, wie einigt man sich am besten über eine anstehende Geburt? Wer entscheidet, ob der werdende Vater mit einem in den Kreissaal darf, welche Sachen in die Notfalltasche kommen, etc.? Also all das sozusagen, was rund um einer Geburt passiert?
Mhm. Naja, also prinzipiell gibt's bei so einer Entbindung ja einen Hauptplayer.
Der oder ist Playerin. In dem Fall
die Playerin, ja. Und das ist in dem Fall die Mama, die da das Sagen hat und die sich einfach wohlfühlen muss. Ehrlicherweise finde ich, dass es in der heutigen Zeit eigentlich doch schon relativ normal ist, dass die Väter dabei sind im Kreißsaal. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch war bei den Entbindungen, aber für uns, also mein Mann und mich, stand es außer Frage, dass der dabei sein wird. Wir hatten ja auch eigentlich eine Geburt im Geburtshaus geplant. Das heißt, das wäre dann ja auch nochmal ein anderes Umfeld, wo es mir noch lieber ist, dass dann eben lauter Leute dabei sind, die ich gerne habe und die bei so einer besonderen Sache natürlich auch an meiner Seite sein sollen. Von dem her ist es natürlich schon wichtig, dass die Frau ihre Wünsche am Anfang äußern kann. Es kann aber natürlich auch sein, ich selbst kann es mir nicht vorstellen, aber es gibt bestimmt auch Frauen, die sagen, ich möchte meinen Partner da vielleicht nicht dabei haben. Also vielleicht gibt es da auch in anderen Mentalitäten die Einstellung, dass das nicht so gewünscht ist. Und da ist es dann, finde ich, auch völlig legitim, wenn die Frau sagt, ich möchte zum Beispiel lieber meine Mutter an meiner Seite haben oder wer auch immer mir in dem Moment gut tut. Aber die meiste Arbeit macht ja in dem Fall wirklich die Mama. Und die sollte da, finde ich, schon das Sagen haben, was das Ganze angeht. Aber lass die Papas nicht außen vor, weil mein Mann zum Beispiel war mir eine Riesenhilfe bei dieser ganzen Geschichte. Und er hat auch gesagt, es war super toll für ihn, dass er da dabei sein konnte. Ich meine, letzten Endes ist es bei uns ein Kaiserschnitt geworden und er war dann auch im OP dabei. Ich hätte mir das gar nicht anders vorstellen können. Und was in so eine Kliniktasche muss, würde ich jetzt spontan mal sagen, dass die Mamas sich vorab meistens etwas intensiver mit den ganzen Themen beschäftigen und auch wissen, was sie dann danach brauchen, gerade was so Damenhygiene und so weiter angeht. Da kennen sich vielleicht die Papas nicht ganz so gut aus. Von dem her wäre das, denke ich, auch immer eher so ein Mama-Thema.
Obwohl der Papa ja vielleicht auch seine eigene Tasche packen könnte, oder? Also man kann ja auch mit zwei Taschen anreisen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist tatsächlich auch super wichtig. Also wir hatten ja die romantische Wunschvorstellung, dass die Entbindung stattfindet und wir gehen 4 Stunden später wieder mit unserem Baby nach Hause und bestellen abends Sushi. Es ist leider nicht so gekommen.
Das habe ich schon öfters gehört. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Trend gerade.
Ja, Sushi darfst du halt in der Schwangerschaft nicht essen, deswegen.
Ja, klar. Das, genau.
Also das war mein größter Wunsch eigentlich, so schnell wie möglich nach der Entbindung dann Sushi essen. Aber das Ding war, wir sind ja dann nicht so schnell nach Hause gekommen und mein Mann hatte sich halt gar nichts eingepackt und stand halt mitten in der Nacht auch im Kreißsaal und hat sich wirklich den abgefroren, weil er sich nicht mal ein Hoodie mitgenommen hat. Also der stand da halt in T-Shirt und kurze Hose, weil es an dem Tag auch wunderbar heiß war, so wie jetzt gerade. Und tagsüber war das natürlich kein Problem, aber nachts ist es halt dann schon zapfig. Besonders im Krankenhaus mit Klimaanlage. Ja, und da hätte er sich, glaube ich, gerne ein Täschchen eingepackt gehabt. Hat er aber nicht, deswegen kann ich das den Papas nur empfehlen.
Okay, jetzt muss man noch mal übersetzen. Zapfig für die Norddeutschen heißt ziemlich kalt.
Zapfig, ja.
Meine Frau kommt aus Bayern. Ich kenne diesen Begriff. Ich weiß aber, wenn ich den mittlerweile selber verwende, dann guckt man immer erstmal zapfig.
Ja, zapfig ist, ist kalt.
Fußnote.
Okay, danke, Flo. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Und was ich auch nicht wusste, oder beziehungsweise was du vielleicht nochmal ganz kurz erläutern magst, du hast gesagt, ihr wolltet eigentlich im Geburtshaus niederkommen. Genau. Und dann ist es aber ein Kaiserschnitt geworden. Das heißt, da gab es dann zwischendurch Komplikationen, sodass ihr dann das Geburtshaus doch wieder verlassen habt und ins Krankenhaus gegangen seid.
Ja, also richtig Komplikationen kann man es eigentlich nicht nennen, weil es ging im Prinzip im Geburtshaus alles so vonstatten, wie es jetzt in einem Kreißsaal auch vonstatten gegangen wäre. Es war nur irgendwann so, dass die Wehen wieder nachgelassen haben und die Abstände wieder größer wurden. Und das ist ja immer so ein Indiz dafür, okay, also entweder ist die Kraft gerade nicht mehr vorhanden, entweder beim Baby oder bei der Mama. Und wenn dann die Herztöne auch nicht ganz einwandfrei sind, dann arbeiten die Hebammen im Geburtshaus oder generell außerklinisch halt so vorausschauend, dass sie sagen, hey, wir glauben, dass jetzt in der Klinik einfach das Ganze besser aufgehoben wäre und deswegen haben wir dann verlegt, hatten aber noch wunderbar Zeit. Wir haben dann in der Klinik auch noch alles durchexerziert, damit es irgendwie auf natürlichem Wege noch klappen kann. Letzten Endes hat sie sich nicht ins Becken gedreht, es haben 2 Zentimeter gefehlt und dann hieß es halt, ja, es wäre sinnvoll, wenn wir jetzt auch der Herztöne wegen den anderen Weg gehen. Und haben wir uns dann dafür entschieden.
Aber ihr seid nicht mit Krankenwagen gefahren oder sowas, sondern
wir sind noch mit dem eigenen Auto gefahren. Okay. Es waren auch nur 3 Minuten, ganz entspannt. Also so entspannt man halt sein kann, wenn man Wehen hat zwischendurch.
Aber entsprechend.
Genau, es ging. Ich bin auch noch selber in den Kreißsaal spaziert. Also das war alles
Okay, gut. Christine, wir konzentrieren uns heute bei unseren Hörerfragen so auf die Zeit der Familienplanung, also ganz frisch sozusagen und Schwangerschaft oder sogar noch vor Schwangerschaft, deshalb sagte ich auch Familienplanung. Und immer wieder kriegen wir auch Fragen von den Hörern, da geht es halt darum, dass es mit dem Kinderwunsch auf natürlichem Wege nicht klappt. Also entweder klappt es nicht sofort oder es dauert zu lange, da hat ja auch nicht jeder immer die Geduld, die es vielleicht braucht. Hast du da einen Ratschlag, wie Paare dieses Problem angehen? Ich meine, du hast ja sicher auch einen großen Bekanntenkreis und auch durch deine Instagram-Aktivitäten. Kannst du da einmal als Stimme der Mütter irgendwas zu sagen? Weil das ist ja also ein ziemlicher Stresstest auch für Paare.
Absolut. Ja, also Stress ist da wirklich das Zauberwort dahinter, weil Stress macht in dieser ganzen Thematik eigentlich gar keinen Sinn. Aber das sagt sich immer so leicht, wenn es bei einem halt auf Anhieb funktioniert hat, was bei uns tatsächlich der Fall war, was aber nicht zu erwarten war, weil ich nämlich mit meiner Schilddrüse so ein bisschen ein Thema habe und man mir mit Mitte 20 schon gesagt hat, oh, schwanger werden, das könnte mal schwierig werden. Und deswegen bin ich ehrlicherweise schon mit der Einstellung rangegangen, okay, es kann dauern. Ja, also es ist okay, wenn es jetzt beim ersten Mal nicht klappt oder beim zweiten, fünften, wie auch immer. Und wenn jemand einen Kinderwunsch hat, dann würde ich wirklich nicht mit der Erwartungshaltung reingehen, dass es jetzt beim ersten Mal gleich funktioniert. Wenn es so ist, darf man sich freuen und dann war das eben so gegeben und dann ist alles gut. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es auch völlig fein. Und es gibt heutzutage auch wirklich sehr viel mehr Möglichkeiten als früher, würde ich sagen, um da auch, sage ich mal, nachzuhelfen, wenn es jetzt nicht funktioniert. Ich weiß, also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt natürlich jetzt auch bei den ganzen amerikanischen Promis so diese Trends mit Leihmütterschaften und so weiter und so fort. Und es wird ja gerade sehr, publik. Also früher haben sie das, glaube ich, einfach so ein bisschen unter dem Radar gemacht, aber jetzt wird da ja total offen drüber gesprochen. Und ich finde es gut, dass es die Möglichkeiten gibt. Ich bin nur so ein bisschen der Verfechter davon, dass ich sag, Ich würde an der Stelle nicht zu viel künstlich eingreifen wollen. Wisst ihr, wie ich meine? Also einfach, manchmal hat es einfach einen Grund, warum es nicht funktioniert. Und es gibt definitiv Mittel und Wege, wie man auch seinen eigenen Körper darauf vorbereiten kann, dass ein Baby sich, sage ich mal, ich fand das ganz nett, ich habe da nämlich einen Vergleich gehört, wenn man in eine neue Wohnung zieht, dann streicht man ja auch erstmal die Wände und macht sich's wohnlich und schaut, dass alles schön ist. Und genauso sollte die Mutter im Prinzip ihren Körper auch behandeln. Wenn ich möchte, dass ein Baby bei mir einzieht, dann muss ich halt die idealen Grundvoraussetzungen schaffen. Wenn ich das alles gemacht habe und es trotzdem nicht funktioniert, gibt's wie gesagt Mittel und Wege. Aber ich würde es, glaube ich, nicht auf Teufel komm raus mit der 10. Runde künstlicher Befruchtung oder was auch immer probieren. Aber das ist einfach nur mein persönlicher, also meine persönliche Meinung. Da würde ich dann vielleicht eher mir über Adoption Gedanken machen. Aber das ist, glaube ich, ganz individuell und auch sehr schmerzhaft an der einen oder anderen Stelle das Thema. Und wenn man das nicht erlebt hat, wie intensiv das sein kann, wenn man so einen Kinderwunsch hat und wenn es wirklich über Jahre nicht funktioniert, da traue ich mich halt auch nicht so wirklich ein richtiges Urteil darüber zu geben. Ich kann euch nur sagen, wie ich es für mich handhaben würde.
Ja, und wichtig ist ja tatsächlich auch, die Geduld zu haben, oder? Also ich glaube, ich habe mal gehört irgendwie, dass das im Durchschnitt schon ein Jahr dauert. Also bei manchen schnappt es sofort, aber bei manchen dauert es halt.
Ja.
Und wie du schon sagst, das wird schon so seinen Grund haben.
Es dauert, dann sind Fehlgeburten natürlich auch ein Thema, das lange viel zu sehr unter den Tisch gekehrt wurde. Aber ich habe das in meinem Umfeld einfach auch jetzt schon mehrfach miterlebt. Und ja, das kommt halt einfach auch noch dazu. Und das ist völlig natürlich und völlig normal, aber bringt keinem was, wenn man sich die Illusion macht, dass Kinder kriegen pauschal immer super einfach ist und dass da immer alles glatt geht. Weil es kann halt einfach auch nicht so sein. Man hofft natürlich immer, dass alles klappt und ich wünsche es auch jedem, aber man darf auch nicht zu enttäuscht sein, wenn man vielleicht noch eine extra Runde dreht oder es halt nicht gleich auf Anhieb so klappt.
Ja, da wird ja durch die Medien beziehungsweise auch durch das soziale Netzwerk viel schön bunt gepinselt, was wahrscheinlich so ein bisschen auch Realität entzerrend ist, würde ich mal meinen. Aber wir haben was, du hast gerade gesagt, so Adoption und sowas, wir haben dazu, Marco, ne? Wir haben ja auch schon sehr schöne Folgen dazu gehabt, Leihmutterschaft war dabei, wir hatten Adoption, wir hatten Samenspende, glaube ich auch, also die kann ich auch dahingehend sehr empfehlen. Er grinst. Gut,
das ist eine Notiz am Rande.
Werbeblock zwischendurch. Naja, gut, jetzt sind wir bei einer Schwangerschaft und dann kommt ja dieser eine Schritt, wo man heutzutage auch nicht mehr, aber früher gab es, glaube ich, irgendwie so, da ging die Mutter alleine Geburtsvorbereitungskurse. Mhm. Und die Frage dahingehend war, wer sollte zum Geburtsvorbereitungskurs gehen? Werdende Mutter, werdender Vater, getrennt, zusammen, digital, analog, da ist ja heute, glaube ich, alles möglich.
Also ich persönlich finde, zum Geburtsvorbereitungskurs sollten die Leute, die bei der Geburt dabei sein möchten.
Das ist ein wichtiger Tipp.
Die da eine Anzahl dran haben. Und ich glaube auch nicht, dass man getrennt voneinander jetzt da hingehen muss. Weil im Endeffekt muss man wirklich sagen, das ist Teamarbeit. Also wenn ich daran denke, wie wir an diesem Tag in dem Geburtshaus gesessen sind, ich meine Wehen veratmet habe und mein Mann nebendran gezählt hat, immer während der Wehen und so und so lang atmen und einatmen, ausatmen und mich dann zwischendurch auch einfach angefeuert hat und gesagt hat, du machst es toll, Schatz und so weiter und so fort. Das ist halt einfach echt eine Teamleistung. Und deswegen würde ich das auch von Anfang an so behandeln. Also mein Mann hat auch gesagt, ihm hat das total geholfen, allein schon für den Ablauf von so einer Geburt, weil wenn es das erste Kind ist, dann hat man da in der Regel nicht so viel Erfahrung damit, zu verstehen, was sind denn jetzt die verschiedenen Phasen, was passiert dann nacheinander, wann wird's brenzlig und so weiter. Und das war super. Wir haben das Ganze digital gemacht. Das hat meine Hebamme damals angeboten, weil wir waren ja auch in diesen sonderbaren Zeiten ein wenig eingeschränkt, irgendwo hinzugehen. Und das war eigentlich richtig cool, weil wir haben uns abends zusammen aufs Sofa gesetzt und haben dann eben eine Stunde Geburtsvorbereitungskurs und uns angeschaut jede Woche. Und am Ende gab es dann noch eine Live-Session, wo man Fragen stellen konnte. War ja praktischerweise bei meiner Hebamme und die konnte ich natürlich außerhalb des Kurses auch noch fragen. Aber das war total super und das hat uns echt ideal drauf vorbereitet. Also ich würde es jederzeit wieder so machen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt für ein weiteres Kind nochmal bräuchte. Ich denke, ich würde es wahrscheinlich zur Auffrischung machen, aber ich glaube, mein Mann würde sagen, nee, ich habe jetzt einmal verstanden, wie ich zählen muss. Das kriege ich auch ein zweites Mal hin.
Ich stelle mir das so komisch vor, so digital. Und dann gibt es ja, wir alle kennen ja so Digitalkonferenzen. Marco, du hast doch sehr viele, ich habe sehr viele. Da hast dann immer so diese technischen Raffinessen dazwischen. Und das bei einem Geburtsvorbereitungskurs stelle ich mir irgendwie ziemlich komisch vor.
Also es war tatsächlich schon aufgezeichnete Einheiten. Es war jetzt nicht die ganze Zeit live, es waren aufgezeichnete Kurseinheiten und eben nur am Schluss eine Stunde live. Und von dem her ging das wunderbar. Man hat das Video abgerufen, man konnte auch nochmal zurückspulen. Es war tatsächlich auch so, dass ich zwischendurch mal, weiß ich nicht, kurz aufs Handy geguckt habe oder irgendjemand hat kurz angerufen und gesagt, ja komm, wir spulen nochmal zurück und gucken es uns nochmal an. Das war schon praktisch.
Und das Schöne ist, man kann Chips und Popcorn nebenbei essen. Das ist beim normalen Geburtsvorbereitungskurs vor Ort nicht der Fall oder sieht dann vielleicht ein bisschen blöd aus manchmal.
Also mein Mann hat sich in den Sommermonaten dann gerne einen Drink dazu gemacht. Das war eigentlich immer eine ganz nette Abendbeschäftigung für uns.
Geburtsvorbereitungskurs mit einem Gin Tonic. Das ist...
Hat er tatsächlich gemacht.
Man muss es sich auch nicht schwerer machen, als es sowieso schon ist. Also,
das stimmt,
ja. Christina, was ganz oft ja noch als Frage bei uns aufploppt, ist so das Thema der Rollenverteilung und Aufgabenverteilung, die sich ja gerade auch in den letzten Jahren auch ziemlich verändert hat. Und viele Hörer fragen uns dann immer, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen? Wann habt ihr denn darüber gesprochen?
Also natürlich idealerweise vor der Entbindung. Danach ist es ein bisschen spät, aber ich meine, man kann danach immer noch Elternzeit einreichen, so ist es ja nicht. Aber wir haben schon relativ früh darüber gesprochen gehabt, dass mein Mann definitiv mehr Elternzeit nehmen möchte als die 2 Monate, die die meisten Männer ja machen. Und glücklicherweise ist es ja auch, sag ich mal, so der Trend.
Mhm. Kam der Impuls immer mehr von ihm?
Von ihm? Ja.
Ja.
Also er hätte tatsächlich, glaube ich, auch, wenn ich gesagt hätte, weiß ich nicht, möchte nach einem halben Jahr wieder ein bisschen was arbeiten oder so, hätte der wahrscheinlich auch ein halbes Jahr in Summe gemacht. Er hat jetzt insgesamt 3 Monate Elternzeit und noch 1 Monat Urlaub dran gehängt, also Überstundenabbau. Und wir haben es auch so gemacht, dass wir nicht direkt am Anfang nach der Entbindung die Elternzeit für ihn gelegt haben, weil viele Freunde uns auch empfohlen haben, das nicht so zu machen, sondern einfach am Anfang nur Urlaub zu nehmen. Also er hatte am Anfang tatsächlich 3 Wochen komplett frei gehabt und konnte mir da auch noch helfen, was ganz, ganz wichtig war, weil ich ja nach meinem Kaiserschnitt schon noch sehr eingeschränkt war. Ich konnte die ersten 2 Wochen mein Baby gar nicht tragen, was für eine Mama echt traurig ist und auch ein bisschen an einem zehrt. Aber ich würde tatsächlich das wieder so machen, weil man jetzt einfach mit dem Kind schon so viel mehr anfangen kann. Also so richtig zum Erleben haben die Papas ja eigentlich erst, wenn die Kinder so richtig interaktiv werden und dann auch Papa sagen und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass es am Anfang auch schön ist, aber sind wir mal ehrlich, ein Baby, das gerade geschlüpft ist, das schläft, trinkt und macht zwischendurch in die Windel. Und viel mehr passiert da ja auch nicht. Und für die Kuschelzeit waren die ersten Wochen echt perfekt, aber länger hätte es dann auch nicht sein müssen. Und jetzt die Zeit, wo sie auch anfängt jetzt ja sich hochzuziehen und krabbeln und so weiter, das ist halt auch nochmal was ganz anderes. Von dem her, für uns war das so echt ideal. Und ich würde da auf jeden Fall vorab mal drüber sprechen, wie denn so auch die Vorstellungen sind. Es gibt ja auch Papas, die da gar nicht so scharf drauf sind, wobei ich eigentlich jedem nur empfehlen kann, diese freie Zeit mit dem Kind und der Familie zu nutzen, weil ihr könnt es sicher bestätigen, es gibt eigentlich nichts Besseres. Aber das muss ja letzten Endes für sich jeder selber entscheiden. Generell ist es sehr zu begrüßen, dass ja, dass da einfach jetzt momentan auch so ein Mindshift stattfindet, dass die Väter auch mehr von dieser, davon profitieren möchten, dass sie die Möglichkeit haben.
Und habt ihr tatsächlich dann irgendwie euch einen Termin im digitalen Kalender gemacht? Dann und dann sprechen wir über die Zukunft oder war das eher so nebenbei?
Nee, das war eher so nebenbei.
Okay, also das hat sich so in den 9 Monaten dann...
Ja, und wir haben tatsächlich auch während meiner Elternzeit haben wir auch diesen Elterngeldbezug, den kann man ja noch mal ändern. Also wir haben erst mal beantragt, haben gesagt, wir gucken mal, und wir haben tatsächlich dann die Monate auch noch mal ein bisschen rumgewurstelt, weil es dann doch besser gepasst hat.
Okay, also nichts ist in Stein gemeißelt.
Nö, also bei uns zumindest nicht. Klar, es muss halt auch von der Arbeit her machbar sein. Mein Mann hat da das große Glück, dass er da relativ flexibel ist mit seinem Arbeitgeber, aber das hat ja nicht jeder. Also da muss ja auch dafür, muss die Möglichkeit vorhanden sein.
Die Elternzeit ist ja schon ein Stück weit auch eine Art von Rollenklärung. Würde ich mal so meinen. Jetzt gibt es ja darüber hinaus eigentlich noch viel mehr als Elternzeit, was mittlerweile in der Rolle irgendwo aufgebrochen wurde. Wie seid ihr das angegangen? Wie habt ihr darüber gesprochen? Vor der Geburt jetzt über die Elternzeit, gut, das sollte man vielleicht relativ schnell klären. Aber es gibt ja da noch andere Sachen, so wer geht wann, wie viel arbeiten, wie sieht es aus mit Betreuung, also das ganze Thema Care-Arbeit eigentlich. Wie klärt man sowas im besten Fall? Gibt es da einen Zeitpunkt oder lässt man das auf sich zukommen?
Ich habe zu keiner Sekunde irgendwie dran gezweifelt, dass mein Mann ein sensationeller Papa wird und auch deutlich über die normalen Standards und Erwartungen hinaus als Papa agiert. Bei uns also ist es tatsächlich so, also alles, was mein Mann mit dem Baby nicht machen kann, ist es stillen. Das ist ein bisschen schwierig, aber alles andere machen wir wirklich zu gleichen Teilen. Also da kann man nicht wirklich behaupten, dass wir da konkret drüber gesprochen hätten, dass das so gemacht wird. Es hat sich, finde ich, auch ein bisschen daraus ergeben, dass ich am Anfang mehr eingeschränkt war, als man nach einem normalen Kaiserschnitt ist, weil es dann doch ein bisschen anstrengender war und länger gedauert hat, bis sich das Ganze regeneriert hat. Deswegen, ich habe halt in den ersten 2 Wochen auch keine einzige Windel wechseln können. Das heißt, es gab gar nicht den Moment, wo wir gesagt haben, ja, also es wäre jetzt ganz nett, wenn du das übernimmst, weil es ging halt einfach gar nicht anders. Und dementsprechend sind wir da auch gemeinsam so reingewachsen. Und letzten Endes hat mein Mann dann mir nochmal zeigen müssen, wie man jetzt die Windel wechselt. Also natürlich habe ich davor schon mal bei meinen Nichten die Windel gewechselt, aber bei so einem kleinen Wurm, der ja noch so zerbrechlich ist und so weiter, hat man das ja davor nicht gemacht. Und da er das dann eben ab der Geburt gemacht hat, weil ich erst auch gar nicht aufstehen konnte, hat er mir dann letzten Endes zeigen müssen, wie man Windeln wechseln. Und ich fand es aber einfach cool, dass wir da von Anbeginn wirklich gleich auf waren. Und das ist auch nach wie vor so, außer halt des Stillen.
Du hast noch nicht aufgeholt beim Windelwechseln, also oder überholt sozusagen. Ihr seid jetzt auf Augenhöhe, was die Perfektion angeht vom Windelwechseln.
Ja, würde ich schon sagen. Mein Mann hat mir ein paar Mal dann unter die Nase gerieben am Anfang, dass meine Windeln ja eher auslaufen, wenn ich die gewechselt habe. Aber ja, also mittlerweile kriegen wir es beide ganz gut. Man muss aber auch dazu sagen, also mit diesem klassischen Rollenbild, das ist auch ganz interessant, weil ich komme da halt auch aus einem ganz anderen Umfeld. Zu meiner Zeit, als ich ein Baby war, das ist ja jetzt schon auch eine ganze Weile her, war das natürlich ganz klar, ne, dass die Mama alles macht, und gab es ja auch gar keine Elternzeit für Väter. Meine Eltern haben das aber damals so gemacht, weil meine Mutter auch relativ bald wieder arbeiten gehen wollte, dass mein Vater Teilzeit gearbeitet hat. Das heißt, meine Mutter war vormittags in der Schule und hat unterrichtet. Und mein Vater ist dann vormittags mit mir zu Hause gewesen, und am Nachmittag war er dann quasi in seiner Spätschicht. Und meine Mama hat sich um mich gekümmert. Von dem her kenne ich irgendwie das auch. Also habe schon die Erwartungshaltung, dass sich ein Mann deutlich mehr in dieses Thema einbringen darf und kann als vielleicht manch andere.
Ja, und bei deinem Mann, wie ist der aufgewachsen?
Der ist relativ klassisch aufgewachsen. Also seine Mama war ziemlich lang zu Hause und der Papa war aber auch so, dass der wirklich viel im Haushalt auch schon gemacht hat. Also wir sagen auch immer, wir haben auch einen Nachbarn, bei dem ist das ähnlich, und dann sagt auch meine Freundin, die mit dem zusammen ist, sagt dann auch immer, ja, die Burmen hier am Ort, die sind gut erzogen, die wissen, was man im Haushalt macht. Und das ist halt aber echt, da sage ich immer Augen auf bei der Partnerwahl, weil ob ein Mann im Haushalt auch mal was macht, das weiß man ja schon, vor man gemeinsam Nachwuchs bekommt. Und das ist, finde ich, aber auch völlig wichtig, dass da nicht die Erwartungshaltung da ist. Oder zumindest mir war das wichtig, dass ich das alles alleine wuppe, weil ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich würde es gar nicht schaffen. Also Chapeau an alle Mamas, die das alleine hinkriegen. Vielleicht bin ich da auch einfach so eine Pfeife, dass ich es nicht kann. Aber ich bin wirklich sehr dankbar, dass mein Mann mir da so, also ich will auch gar nicht sagen, er unterstützt mich, weil das ist es nicht. Wir ziehen da an einem Strang und wuppen das gemeinsam. Und das finde ich richtig cool.
Super. Also wir haben ja heute unsere Rubrik irgendwie Papas Fragen, Mamas Antworten. Und tatsächlich haben die Papas ganz, ganz viele Fragen. Die können wir leider hier nicht alle abspulen. Eine hätte ich aber noch. Und zwar geht es um die Verunsicherung, die man als werdender Vater oder auch als werdende Mutter hat und spürt. Weil ganz klar, irgendwie, da kommt was Neues auf uns zu und in einem Ausmaß, was wir so gar nicht kennen. Ne? Plötzlich werden aus 2 3. Kanntet ihr das auch, du und dein Mann? Und wie seid ihr damit umgegangen?
Also ich muss sagen, mein Mann war da echt tiefenentspannt. Er hat auch immer gesagt, ja, das wird schon. Aber ich persönlich, ich bin halt auch leider so ein bisschen perfektionistisch veranlagt und habe auch ganz hohe Ansprüche an mich selbst und habe deswegen schon natürlich gehadert und so ein bisschen, naja, Panik ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich hatte schon ordentlich Respekt vor der ganzen Sache. Muss aber ganz ehrlich sagen, mir hat es wirklich geholfen, mich auszutauschen. Zum einen natürlich mit den eigenen Eltern, aber auch mit meinen Schwiegereltern. Die haben wir ja direkt hier am Ort und mit denen verstehe ich mich wunderbar. Und das war einfach eine riesengroße Hilfe mit der Schwägerin. Ja, ich kann eigentlich jedem empfehlen, dass man sich jemanden sucht, der das ganze Thema schon durch hat, beziehungsweise da schon sattelfest ist und da sich einfach ja auch ein bisschen Mut zureden lässt. Weil im Endeffekt, also meine Mama hat immer gesagt, das haben schon ganz andere geschafft. Von dem her dachte ich mir dann auch, ja, ganz ehrlich, wir sind ja jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen und wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Also Das wird schon irgendwie machbar sein und das ist es ja tatsächlich auch. Aber wirklich austauschen und drüber reden ist, finde ich, das Allerwichtigste. Ich weiß nicht, ob man da jetzt professionell sich irgendwie Hilfe suchen muss, glaube ich jetzt an dem Zeitpunkt nicht. Aber vorweg einfach mit den Eltern reden oder wenn da die Beziehung nicht so gut ist. Auch mit Freunden, die schon Kinder haben, die können einem definitiv Mut machen und auch zeigen, dass das alles keine Raketenwissenschaft ist. Auch wenn sich's manchmal so anfühlt.
Aber deine Mama scheint ja eine schlaue Frau zu sein. Also vielleicht können wir ihre Telefonnummer in den Shownotes verlinken, sodass, wenn jemand mal eine Frage hat, einfach deine Mutter anruft. Ich glaube.
Ja, die letzte Frage kommt nicht von Papas dort draußen, sondern aus der Redaktion selbst. Und wir haben jetzt seit Anfang an eigentlich eine Spotify-Liste auf Spotify, ganz klar, Playlist auf Spotify. Und die füllen wir auf mit den Musikwünschen unserer Gäste. Dementsprechend gerne die Frage an dich, welches Lied, welche Musik dürfen wir auf unsere Spotify-List hinzufügen? Dein Wunsch jetzt.
Also ich hoffe, dass das nicht dazu dienen soll, irgendwie Babys zum Einschlafen zu bringen, weil das würde es definitiv nicht.
Oh nee, auf der Liste sind schon manche andere Hits. Nein, das.
Genau, also es geht einfach um einen Musikwunsch, den du äußern darfst, der entweder was mit dem Thema zu tun hat, der heutigen Folge, oder der dich begleitet hat in der Schwangerschaft oder einfach vielleicht auch ein Song, den du heute Morgen im Radio gehört hast. Da bist du ganz frei.
Oh, das ist ein guter Punkt, der mich in der Schwangerschaft beziehungsweise während der Geburt begleitet hat. Das ist nämlich total sensationell, kann ich jeder Schwangerin nur empfehlen, bei der Entbindung, wenn es richtig, sag ich mal, entspannend sein soll, gibt es auf Spotify eine Playlist, die nennt sich Acoustic Covers. Und da sind wunderschöne Lieder mit drin. Da gibt's zum Beispiel ein Lied, nehmen wir das doch gleich, von Kina, also K-I-N-A, Grannis, Can't Help Falling in Love. Das ist zum Beispiel ein Lied, das lief als akustisches Cover eben von dieser Sängerin.
Von Elvis?
Ja, aber die Sängerin heißt Kina Grannis, die das gecovert hat. Nee, passt auf, ich habe noch ein besseres. Und zwar passend zur Entbindung, weil die soll ja idealerweise nicht so lang dauern. Fast Car. Gecovert von Ryan Moblaw, hätte ich jetzt gesagt. Und Tall Heights oder Heats. Ist auf jeden Fall auch auf der Spotify-Playlist Akustika, was ich schicke euch das nachher rüber.
Christina, wir sind großzügig heute und setzen einfach beide Songs auf unsere Spotify-echte Papa-Playlist, oder Flo? Können wir uns mal leisten.
Natürlich, ja, na klar. Ach,
was kostet die Welt? Genau, also diese beiden Songs kommen auf unsere Spotify-echte Papas-Playlist, die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast natürlich. Abonnieren, bewerten, weitersagen und uns auch schreiben, wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge, zu Christinas neuen Echte Mamas Podcast oder eine generelle Echte Papas Frage. Und der Flo weiß immer, an wen diese E-Mail geht oder wie die E-Mail-Adresse lautet. Stimmt's?
Die lautet immer noch nach 82, 83 oder 84 Folgen podcast@echtepapas.de. Fällt mir ein, Christina, habt ihr dieselbe eigentlich auch bei euch?
Ja.
Nur mit Echte Mamas?
Ja.
Also. Total jetzt habt verrückt. Ihr zwei E-Mail-Adressen auf einmal.
Total verrückt. Gut. Okay, das Wichtigste hätten wir dann heute auch geklärt. Ja, Christina, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es ist nicht dein letzter Besuch gewesen bei den Echten Papas.
Und auf gar keinen Fall.
Ich oder wir sind sehr gespannt, was jetzt Woche zu Woche da von dir zu hören sein wird und welche erstaunlichen, prominenten Influencerinnen du ans Mikrofon kriegen wirst. Also wir verfolgen das auf jeden Fall. Tun wir doch, Flo, oder? Tun wir.
Also spätestens, wenn J-Lo dabei ist. Dann.
Genau, gut. Also ab jede Woche jetzt Christina mit dem Echten Mamas Podcast und alle zwei Wochen weiterhin die Echten Papas, die ihr hören könnt.
Genau, gute Mischung.
Ja, okay. Also vielen Dank. Wir hören uns aller spätestens in zwei Wochen. Und dich jetzt immer. Vielen Dank, Christina, dass du
Sinne,
da warst.
Servus, Buben.
Und einen guten Tag immer noch. Servus. Schön, sage ich.